mich zu hören? Ja? Wunderbar. Es werden Tage kommen, wo die Gegenwart des Herrn so intensiv unsere Herzen und unsere Versammlungen erfüllen, wo wir ihn sehen werden, wo wir ergriffen sind, wo wir als Gemeinde ein vielstimmiger Chor sind und wir ehren ihn, wir heben ihn hoch, stundenlang, wir sind verloren in all dem und schauen ihn an. Die Gegenwart Gottes, je mehr Gott Raum hat, sein Werk an unseren Herzen zu tun, umso mehr wird die Gegenwart Gottes das Haus erfüllen. Halleluja. Hallo, ich habe ein paar technische Probleme hier. Jetzt ist mir die Feder aus dem Hut gesprungen hier. Okay, ich mache es einfach so irgendwie. Das wird schon gehen. Ja, ihr Lieben. Anders als die vorigen Male ist es diesmal so, einfach schon, weil ich hier auch abends nicht so viele Einheiten habe, dass auch das Thema in den Morgenversammlungen weitergeht. Das heißt also, die, die am Morgen nicht kommen, ihr seid herzlich eingeladen und es ist eigentlich unbedingt notwendig, um das ganze Bild zu haben, dass ihr die Sessions vom Morgen auch mitnehmt, weil das aufeinander aufbaut. Das heißt nicht, dass das jetzt heute Abend nicht zu verstehen ist, wenn man die anderen Male nicht da war, aber Wahrheiten bauen aufeinander auf und das, was wir bis jetzt dort am Morgen behandelt haben, das ist extrem wichtig für das, was jetzt kommt und wie das jetzt weitergeht. Wir sprechen ja hier, falls Gäste da sind, die das gar nicht so mitbekommen haben, wir sprechen über die endzeitlichen Dinge, über die Braut, die in diesem Prozess der Vorbereitung ist. Halleluja. Das ist, was die Betonung ist. Das ist, was auf dem Herzen Gottes ist. Er wird eine herrliche, reine, makellose, fleckenlose Braut haben, der er vollständig vertraut, mit der er kooperiert und die er ausstatten wird mit Schönheit, mit Kreativität und mit gewaltiger Autorität. Und die Menschen werden erkennen, das ist nicht einfach irgendwie ein nettes Programm, sondern dahinter ist Power und das ist so gewaltig, es kann nur von Gott kommen und nirgendwo anders her. Das Evangelium wird mit großer Kraft verkündigt werden in der letzten Zeit durch die Braut Christi. Und wir sind in der Zeit der Vorbereitung. Und da gibt es eine Menge Dinge zu sehen und zu lernen und zu verstehen und dann vor allen Dingen auch Herzensentscheidungen zu treffen. Herzensentscheidungen zu treffen und mitzugehen, sich einzuklinken in das Werk des Heiligen Geistes, weil es nicht nur darum geht, irgendwie einen Fahrplan kennenzulernen und zu wissen, ja, wie wird das jetzt alles so sein, sondern viel wichtiger ist, die Herausforderungen zu erkennen und zu verstehen, welche Vorsorge Gott dafür getroffen hat und was wir in Empfang nehmen sollen und müssen, um da siegreich durchzugehen. Und die größte Herausforderung in der Endzeit sind nicht die Turbulenzen, sind nicht die Kriege, sind nicht die Naturkatastrophen. Die größten Herausforderungen für das Volk Gottes ist ein Generalangriff auf das Volk Gottes und religiöse Verführung. Das ist die größte Herausforderung. Davor hat Jesus gewarnt und in gleicher Weise Paulus. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und wir müssen das Wesen von Verführung verstehen und wir müssen verstehen, worin unser Schutz besteht. Verführung ist nicht ein übermächtiger Teufel fällt über uns her und er zwingt uns, etwas zu tun oder etwas zu glauben, was wir nicht glauben wollen. Das ist nicht Verführung. Verführung ist, wir sind getäuscht. Verführung bedeutet, wir sind nicht wachsam, wir sind nicht auf der Hut und wir lassen uns durch satanische List überrumpeln. Es gibt keinerlei Notwendigkeit, dass ein Kind Gottes der Verführung anheimfällt. Wenn wir uns wappnen, wenn wir annehmen, was Gott uns gegeben hat. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Verführung bedeutet, dass der Teufel im frommen Gewand daherkommt und uns Dinge anbietet, die irgendwie christlich klingen und irgendwie gewisse Vorteile und Anreize bringen, aber die uns wegführen von einer wirklichen Hingabe, von einer wirklichen geradlinigen Nachfolge Jesu gegenüber. Und davon redet das Wort Gottes. Wir müssen wissen, wie der Teufel arbeitet. Wir müssen wissen, was er im Sinn hat, um gewappnet zu sein. Paulus sagt, uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Wir müssen die Taktiken Satans kennen. Und um die Lügen als Lügen zu identifizieren, müssen wir fest gegründet sein in der Wahrheit. Nur wer in der Wahrheit fest gegründet ist, kann Lügen erkennen. So wie der Banker, der den ganzen Tag das echte Geld in der Hand hat und ein Gefühl in den Fingern hat für das Geld. Und wenn da ein falscher 50er oder was ihr da habt, da Ameisli oder irgendwas, wenn da so ein falsches Ding kommt, der hat's im Finger und stoppt beim Zählen und dann nimmt er das raus und dann prüft er das und dann geht er all die Merkmale durch. Der hat ein Feeling dafür. Und wir brauchen ein Feeling für die Wahrheit. Wir brauchen eine Wertschätzung und eine Liebe und eine Kenntnis für die Wahrheit. Wir müssen wissen, wie der Feind arbeitet. Er hat ein gewaltiges Interesse daran, dass wir nicht voll vertrauen dem Wort Gottes. Weil unser Schutz ist im Vertrauen. Darin ist unser Schutz. Und darum versucht er, Fragezeichen zu machen, Unsicherheit zu bringen, Zweifel zu sehen. Das fing schon im Garten an. Was war die erste Attacke auf die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und dann sieht er, damit kommt er nicht durch, weil Eva das Wort Gottes festhält und sagt, doch, das hat er gesagt, das ist so. Und dann kommt der zweite Angriff auf die Motivation Gottes, auf das Herz Gottes, auf die Absichten Gottes. Ja, Gott hat das schon gesagt, aber dahinter ist ein missgünstiges, habgieriges, habsüchtiges, selbstsüchtiges Herz und er möchte das, was er hat, nicht mit euch teilen. Er möchte, dass da immer eine Distanz ist. Er tut das, weil er euch etwas vorenthalten will. Da ist etwas, das könntet ihr haben, aber er möchte nicht, dass ihr es habt. Er betrügt euch, er hintergeht euch. Ein Fragezeichen am Wesen Gottes. Und seitdem haben sich die Angriffe des Teufels gegenüber den Kindern Gottes nicht geändert. Es geht um die Zuverlässigkeit des Wortes und es geht um das Herz Gottes und die wahren Absichten Gottes, die er hat mit seinen Kindern. Das sind die Angriffe des Feindes. Darum geht es. Der Feind ist der Lügner und er lügt über Gott und über Gottes Wesen. Und wir brauchen die Waffen und wir brauchen den Schutz, den Gott uns anbietet, um stark zu sein und um Widerstand zu leisten gegen diese Lügen. Da wird ein gewaltiger Angriff sein. Und wir haben das heute Morgen angeschaut. Viele, viele Christen werden dem anheimfallen. Das ist eine ganze Bewegung und das nennt sich der Abfall. Und das ist eine so markante Geschichte, dass es ein Merkmal ist, ein Zeichen der nahen Wiederkunft Jesu. Wenn der Abfall beginnt, das ist ein markantes Zeichen, dass Jesus sehr, sehr nah ist. Paulus sagt, bevor der Herr kommt, es kommt der Abfall und dann nach dem Abfall kommt der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch der Sünde, wir nennen ihn den Antichrist. Und nach dem Antichrist kommt Christ. Das ist die Reihenfolge. Merkt ihr das? Abfall, Antichrist, Christ. Und Jesus sagt, wenn ihr diese Dinge anfangen seht zu geschehen, dann hebt eure Augen auf. Wir müssen schauen. Wir müssen das wahrnehmen können und benennen können. Der Teufel lügt über das Wesen Gottes. Er ist der Gott dieser Welt. Paulus sagt, 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet. Er hat etwas mit ihrer Wahrnehmung getan. Er hat etwas mit ihren Gedanken getan, dass sie nicht sehen, das helle Licht von der Herrlichkeit, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Sie sollen das nicht sehen, weil der Teufel weiß, wenn Menschen sehen, wie wunderbar Gott ist, in Scharen werden sie rennen. In Scharen werden sie rennen. Und wie hält er sie fern? Indem er sie in Dunkelheit hält. Aber nachdem ein Mensch sich bekehrt hat und durchgebrochen ist von der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben, hat diese Taktik Satans nicht aufgehört. Dann sagt er, gut, dieser Mensch ist gläubig geworden, aber jetzt müssen wir alles dran setzen, dass das Bild des Messias, das Bild des Erlösers in ihm nicht hervorkommt. Dass er nicht ein Herz bekommt, das brennt. Dass er nicht ein Herz bekommt, das absolut ausgerichtet ist, dem König Ehre zu geben. Wir müssen alles tun, ihm andere Interessen beizubringen, ihn abzulenken und ihm irgendwie eine menschliche Weisheit zu geben. Immer noch die gleiche Taktik. Falsche Bilder, falsche Vorstellungen, falsche Sichtweisen von Gott. Das ist die Strategie des Teufels. Und heute Abend werden wir uns beschäftigen mit dem Bild von Gott. Und ich werde euch diese Frage vorlegen. Und jeder muss das, ob heute Abend oder morgen früh oder irgendwann, jeder von euch muss diese Frage beantworten. Woher nehme ich mein Bild von Gott? Es gibt viele verschiedene Quellen, aber es gibt nur eine zuverlässige Quelle. Und wir müssen klar sein, wir müssen entschieden sein, auf das zu bauen, was vom Himmel kommt. Und mit dem zu rechnen, was echt ist, was wahr ist und was Bestand hat. Und wir müssen sensibel werden für diese subtilen, feinen, wohldosierten Lügen des Feindes. Er ist nicht am Ende, wenn ein Mensch durchgebrochen ist in diese Beziehung zum Erlöser, sondern er arbeitet immer noch in der gleichen Weise und gibt verkehrte Ideen, verkehrte Vorstellungen, verkehrte Bilder, weil deine Beziehung zu Gott wird in erster Linie gespeist und geprägt und geformt aus deinem Bild für Gott. Wenn du ein falsches Bild hast, was nicht aus der Wahrheit kommt, dann wirkt sich das aus auf deine Beziehung. Lass mich ein Beispiel geben. Jesus bringt in den Evangelien dieses Beispiel von diesem, wir nennen ihn in unserer Bibel den Scheiksknecht, ja, wo die Talente gegeben werden und da ist einer, der nutzt nicht, was er bekommen hat, der vergräbt das einfach und wartet einfach ab. Und dann kommt Jesus und fordert Rechenschaft. Was hast du mit dem, was ich dir anvertraut habe, getan? Der eine hat es multipliziert, der nächste hat es multipliziert. Dann kommt der dritte. Und was sagt er? Weil ich wusste, dass du ein harter Mann bist und dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Er glaubte einer Lüge. Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott erntet nicht, wo er nicht gesät hat. Gott ist nicht ungerecht. Gott ist nicht hart. Aber in seiner Vorstellung, der Herr war so. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist und dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Und ich fürchtete mich. Siehst du, falsches Bild von Gott und eine verkehrte Beziehung. Man kann einem harten, ungerechten Gott nicht vertrauen. Es ist nicht möglich. Und er hat ein falsches Bild und das wirkte sich auf seine Beziehung aus, das wirkte sich auf sein Herz aus. Und statt dass da Vertrauen war und Zuversicht, war da Angst. So, das ist ein Beispiel, was uns zeigt, welche Macht das Bild von Gott hat. Wenn es falsch ist, wird die Beziehung falsch sein. Und wenn es richtig ist, wird die Beziehung richtig sein. Und darum ist es so, so notwendig, ihr Lieben, dass wir diese Frage beantworten und zwar in richtiger Weise. Wo kommt dieses Bild von Gott her? Es gibt noch eine wunderbare Passage, die ein Gegenbeispiel ist und die genau das auch illustriert, dass das Bild von Gott die Art des Lebens bestimmt. Wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn der Teufel keinen Zugang mehr zu den Menschen haben wird, wenn das Reich Gottes Gestalt genommen hat, dann gibt es diese herrliche Prophetie, Jesaja 11, Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein. Wie von Wassern, die das Meer bedecken. Also flächendeckend wird dort eine Erkenntnis sein, eine Klarheit sein, ein Verständnis sein, wie wunderbar Gott ist. Und als Folge davon ist Sünde keine Möglichkeit mehr, keine Option mehr. Das Leben der Menschen wird geprägt aus dieser Sicht. Gott ist so herrlich und alles in mir sagt, ich will ihn lieben, ich will ihn ehren, ich will ihn erfreuen, ich will ihn nicht beleidigen und ihn kränken. Das ist Erlösung. Dazu sind wir geschaffen. Und deswegen müssen wir das nicht dem Zufall überlassen oder irgendwelchen anderen Faktoren, sondern wir sind da sehr, sehr genau. Wo kommt unser Bild von Gott her? Ach, jetzt noch eine andere wunderbare Schriftstelle. Die geht sehr mit dem, was wir gestern ein bisschen mit den Hauskreislettern angeschaut haben. Psalm 17, Vers 15. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Und ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. So, hier hat einer das richtige Bild von Gott. Und was erlebt er? Sättigung. Halleluja. Wer ein falsches Bild hat von Gott, kann sich nicht laben, wie das die Schrift sagt, an der Herrlichkeit Gottes. Dazu brauchen wir das echte, korrekte Bild von Gott. Und das haben wir nicht automatisch dadurch, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Nicht automatisch dadurch, dass wir irgendwie uns gläubig nennen. Sondern nur auf eine Art und Weise, indem wir verstehen, was ist die richtige Quelle? Wo kommt mein Bild von Gott her? Und was muss ich tun, damit ich das richtige Bild bekomme in mir? Man kann gläubig sein und hat trotzdem da noch Prägungen und Dinge und Sachen, die er gelernt hat, die nicht wirklich von Gott sind, aber irgendwie im christlichen Gewande kommen und die ihn behindern, dann Gott zu genießen und ihm nachzugehen und von ihm zu empfangen. Also das ist so wichtig, dass wir mit dieser Frage uns beschäftigen und dass wir dort ganz, ganz sorgfältig arbeiten und dass wir auf die Aussagen, die wir an uns heranlassen und die wir akzeptieren, dass wir auf diese Aussagen achten und dass wir sie genau filtern. 2. Korinther 10, dort wird gesprochen davon, dass wir in einem Kampf sind. In einem Kampf mit verkehrten Gedanken. Die Waffen unseres Kampfes, 2. Korinther 10, Vers 4, sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi. Also Paulus sagt, wir sind in einem Kampf und wir kämpfen gegen Gedanken. Die Welt sagt, ja, wie kämpfen gegen Gedanken? Die Gedanken sind frei, wie kann man Gedanken bekämpfen? Aber das Wort Gottes sagt, man kann sie gefangen nehmen, man kann sie fesseln, man kann sie in Unterordnung bringen, man kann sie beherrschen. Das ist, was das Wort sagt. Und wer das nicht gelernt hat, fremde, verkehrte, ungute, unreine, böse Gedanken zu herrschen und zu überwinden, wird nie in die Freiheit kommen, nie, sondern wird geknechtet bleiben. Und das ist nicht unsere Berufung, sondern wir sind berufen zur Freiheit. So, da sind Gedanken, die haben ein Ziel, zu verhindern, dass wir die korrekte, klare Erkenntnis Gottes haben. Das ist das Ziel dieser Gedanken. Sie erheben sich wie mächtige Bollwerke gegen die Erkenntnis Gottes. Weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und hier sind Lügen und die verhindern, dass Gläubige den Herrn wirklich sehen. Also sind wir in einem Kampf und wir müssen sehr genau hinschauen und wir brauchen das Licht Gottes. Was sind das für Gedanken? Was sind das für Ideen? Was sind das für Vorstellungen? Was sind das für Bilder von Gott? Und es reicht nicht aus, dass sie sich schön anfühlen. Es reicht nicht aus, dass wir die immer geglaubt haben und deswegen brauchen wir die nicht zu analysieren und anzuschauen und zu bewerten, sondern jeden Gedanken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist, was der Herr von uns möchte. Jeden Gedanken. Oh, ich habe so viele Gedanken. Aber das Licht Gottes wird dir zeigen, wo die Dinge sind, die verkehrt sind. Und Stück für Stück reißt du diese Festungen runter. Stück für Stück kommst du in größere Klarheit, in größere Freiheit. Stück für Stück. Und da, wo der Heilige Geist dein Licht scheinen lässt, da fängst du an. Da beginnst du. Falsche Gedanken. die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Und diese Gedanken werden an uns herangetragen, sozusagen die Luft ist schwanger von diesen Dingen. Wir leben in einer extrem christlichen, frommen Kultur, aber manches davon hört sich christlich an und es kommt nicht von Christus. Und da können Einflüsse sein aus deiner Erziehung, aus deiner Prägung, aus deinem geistlichen Umfeld. Da können Einflüsse sein aus der Kultur. Da können Einflüsse sein von anderen Menschen um dich herum. Da können alle möglichen Einflüsse sein durch fremde Lehren, durch falsche Dienste. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie diese Dinge an dich herankommen können. Und du musst nicht einfach alles nur nehmen, weil es sich christlich anhört oder weil da irgendwie ein Stempel drauf ist, das ist jetzt biblisch und das ist korrekt und das glaubt man heutzutage und das glauben Millionen andere auch und deswegen muss das schon richtig sein. Nein, ob das richtig ist, wirst du prüfen anhand der Wahrheit. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. So, du wirst dich mit diesen Einflüssen, die nach dir greifen, die sich anbieten, du wirst diese Einflüsse sortieren und bewerten müssen. Und du brauchst ein klares Fundament. Das, was nicht der Wahrheit entspricht, werde ich nicht akzeptieren. Und wenn es alle um mich herum akzeptieren, ich werde es nicht akzeptieren. Diese Gesinnung musst du entwickeln. Das heißt nicht, dass wir nicht belehrbar sind, dass wir nicht Lehre haben sollen und so weiter. Aber bei Paulus kannst du lesen, er hat gelehrt, der gesalbte Apostel. Und dann lobt der Heilige Geist die Menschen vom Beröa, weil die edel waren. Und worin bestand ihr Edelsein? Die gingen nach Hause und die prüften die Lehre von Paulus. Und wie haben sie die geprüft? Oh, ich fühle nicht gut dabei, das kann nicht von Gott sein. Haben sie so geprüft? Oh, alles in mir jubelt, das muss von Gott sein. Haben sie so geprüft? Sie prüften anhand der Schriften. Sie forschten die Schriften. Und da fehlt ja ein ganzer Dienstagmorgen, wo ich über die Bedeutung der Schrift, die Bedeutung der Schrift gelehrt habe. Die Zuverlässigkeit der Schrift. Wir brauchen ein großes Vertrauen. Gott hat uns seine Gedanken schriftlich niedergelegt. Das ist, wie er denkt. Das sind nicht Gedanken von Menschen über Gott, sondern das sind Gottes Gedanken über sich selbst, über uns, über das Leben, über den Teufel. Das ist die Wahrheit. Und das ist der Maßstab, an dem wir prüfen. Und wir schauen uns all die Einflüsse, wir schauen uns all diese Dinge an. Und Verführung besteht gerade darin, dass Menschen nicht mehr prüfen. Und dass sie nach irgendwie anderen Maßstäben gehen, sehr stark nach Gefühl. Aber eine Lehre wird nicht geprüft am Gefühl. Es kann der Widerstand des Fleisches sein. Es kann sein, du hörst eine Lehre über Gottes Ordnung in Finanzen und du bist stark in Geiz. Dann fühlt sich das für dich nicht gut an, glaub es mir. Aber wenn du Gott vertraust, ist der Weg in die Freiheit. Wie du freigebig wirst und wie Gott dir mehr anvertrauen kann. Wenn du gibst, wirst du bekommen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Aber im ersten Moment, es fühlt sich nicht gut an. Aber was der Mensch fühlt, ist der Widerstand der Unlust seines Fleisches. So Gefühle sind keine verlässliche Grundlage. Und wir lesen noch einmal, ich habe es heute Morgen schon gelesen, diese Prophetie über die Endzeit und über den Abfall. Und dort sagt Paulus 2. Timotheus, es wird eine Zeit sein, Vers 3, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Siehst du, Gefühle, Begierden, es kitzelt ihn. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Gläubige, die einmal angetreten sind, unser Gott ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, der Geist, der auf mir ist, ist der Geist der Wahrheit. Und das Buch, das Gott mir gegeben hat, ist das Wort der Wahrheit. die einmal angetreten sind, Jesus nachzufolgen, heißt der Wahrheit zu gehorchen. Das ist, was Paulus sagt. Er sagt zu den Galatern, ihr lief fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Am Anfang liefen sie richtig, und wie liefen sie richtig? Indem sie der Wahrheit gehorchten. Und hier sehen wir Gläubige in großen Anzahl. Sie wenden sich weg von der Wahrheit und sie suchen sich etwas Nettes, etwas, was ihr Fleisch schont, etwas, was ihnen erlaubt, Dinge zu tun, die das Wort Gottes verbietet, etwas zu tun, was gegen das Wesen Gottes ist. Sie suchen Freiräume in der Sünde und sie suchen Lehre, die sie dazu bestätigt und ermutigt. Und sie folgen den Fabeln, heißt es hier. Und dieses Wort Fabeln bedeutet erfundene, erdichtete Begebenheiten oder Geschichten, Märchen, Legenden, fantasievolle Geschichten. Dem folgen sie. Und das hat für sie mehr Stellenwert als das Wort Gottes. Und Paulus warnt und sagt, da gibt es Fabeln. 1. Titus 1. Gläubige sollen streng zurechtgewiesen werden, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Also was ist das Wesen oder worin besteht die Gefahr dieser Fabeln, dieser Erdichtungen, dieser erfundenen Geschichten? Sie wenden sich ab von der Wahrheit. Das ist das Gefährliche. Also nicht jede erfundene Geschichte ist verkehrt, aber eine erfundene Geschichte, die sich gegen die Wahrheit wendet. John Bunyans Pilgerreise ist eine, wenn du so willst, eine erfundene Geschichte, ist eine prophetische Erzählung. Aber im Einklang mit dem Wort Gottes. So, wir müssen nicht sagen, es ist erfunden, ich lehne es ab. Aber ist es erfunden, stimmt es mit der Wahrheit überein? Das ist das Kriterium. Und interessanterweise sagt Paulus an anderer Stelle, ich habe jetzt die Schriftstelle nicht, dass Fabeln das Potenzial haben, Streit zu erzeugen. Erfundene Geschichten, die angenommen werden als Wahrheit im Volke Gottes, haben das Potenzial, Streit zu erzeugen. Also ein wichtiges Merkmal von Fabeln. Und Paulus sagt, das wird kommen, das wird populär sein, das wird angenommen sein und Menschen gehen dem nach. So, wir wollen herausfinden, wovon lassen wir uns prägen? Was ist die Quelle, aus der mein Bild von Gott kommt? Ist das deine Erziehung? Ist das, was du früher gelernt hast als Kind in einer gläubigen Familie? Kommt es irgendwo anders her? Aus Träumen, aus Visionen, charismatischen Erlebnissen? Dank sei Gott für Träume und Visionen. Aber Träume und Visionen werden gemessen am heiligen Wort Gottes. Und wenn sie dem Wort Gottes widersprechen und dem Wesen Gottes widersprechen, egal ob sie in volle Farbe und 3D waren, sie sind nicht vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist der Wahrheit und er wird sich niemals widersprechen. Niemals. Und jede prophetische Äußerung, jeder Traum, jede Vision, jedes übernatürliche Erlebnis muss sich messen lassen am Worte Gottes. Wenn wir das nicht mehr haben, ist Tor und Tür offen für alle möglichen seltsamen Dinge, die jetzt schon mit Macht hineindrängen und noch mehr hineindrängen werden. Und ich möchte euch heute Abend einige grundsätzliche Aussagen oder Lügen über Gott zeigen, die absolut, oder wie soll ich das sagen, die immer beliebter werden und die von gewisser Ecke aus der Esoterik hineindringen in die Gemeinde, in das Volk Gottes. Lügen über Gott. Und Lügen über Gott, die wir annehmen, haben immer eine Wirkung auf unsere Beziehung zu Gott. Weil ich glaube, hinter jeder Lüge über Gott ist eine satanische Kraft. Es gibt keine, entweder es ist wahr, dann ist dahinter der Heilige Geist. Oder es ist Lüge, dann ist dahinter eine dämonische Macht. Es gibt keine neutralen Gedanken über Gott, die verkehrt sind. Das gibt es nicht. Und es ist wichtig, uns an Gott in seinen Grundeigenschaften zu kennen. Lass uns noch, bevor wir in diese Punkte hineingehen, lass uns 2. Korinther Kapitel 11 anschauen. Und hier nur die ersten Verse. Vers 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Also Paulus ist sich dessen bewusst, das, was der Feind damals im Garten getan hat, tut er immer noch. Er zieht Menschen weg von einer wirklichen Hingabe und einer Beziehung mit Gott und er tut das, wie es dann hier beschrieben ist, durch Lüge. Also was ist das Angriffsziel des Feindes? Eine Haltung der Einfalt. Wenn du das nachschlägst in der Konkordanz, dieses Wort Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist das Merkmal der Braut. Das ist das Merkmal eines wirklichen Jüngers gegenüber Christus. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das kennzeichnet einen wahren Jünger. Und das ist dem Teufel verhasst. Und die Angriffe sind nicht auf dein Gläubigsein an sich, sondern nur auf deine Ehrlichkeit, auf deine Aufrichtigkeit, auf deine Geradheit. Wenn er dich davon wegziehen kann, du kannst gläubig sein, du kannst zur Gemeinde gehen, du kannst Dienste haben, du kannst machen, was du willst. Du bist nicht mehr ein Teil seines Problems. Du bist keine Gefahr mehr für ihn. Er hat dich kaltgestellt. Eine Gefahr für das Reich der Lüge sind brennende Nachfolger Jesu, die nicht erpressbar und die nicht käuflich sind und die nicht manipulierbar sind, sondern die an der Wahrheit festhalten und die bereit sind, für die Wahrheit alles zu geben. Und wenn es sein muss, sogar ihr Leben. Auch darüber habe ich heute Morgen etwas gesprochen. Gehen wir ein Vers weiter und dann sehen wir, wie dieser Angriff auf die Ehrlichkeit, auf die Geradheit, auf die Echtheit Christus gegenüber erfolgt. Denn jetzt kommt im nächsten Vers die Erklärung, wie der Angriff stattfindet. Denn wenn der, welcher kommt, spricht hier von Gastsprechern, durchreisende Brüder. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Ich bin erstaunt darüber, was für ein Kontrast hier im christlichen Leben zu finden ist. Hier ist eine solch gewaltige Aussage, die hat solche Konsequenzen. Hier sagt Paulus, wenn jemand lauscht der Verkündigung eines falschen Jesus, eines falschen Evangeliums und das nicht identifiziert und nicht sich dem entzieht und das nicht abwehrt und draußen lässt aus seinen Gedanken und aus seinem Herzen, wenn er das nicht tut, empfängt er einen anderen Geist. Das ist, was Paulus sagt. Das ist absolut schockierend. Wenn wir das wirklich glauben, werden wir jede Botschaft, jedes Buch, jede CD, jede Konferenz, jeden Dienst, alles mit was wir zu tun haben, sehr genau uns anschauen. Nicht, weil wir misstrauisch sind, nicht, weil wir kritisch sind und sagen, ach, was nicht unseren Stallgeruch hat, das kann ja nicht richtig sein. Aber weil wir wissen, hey, wir haben hier nur ein Leben mit dem Herrn. Wir haben hier nur einen Versuch und der muss glücken. Und ich kann hier nicht rumspielen und sagen, ah, Gott wird schon aufpassen und es wird schon irgendwie gut gehen. Klar, er hat gesagt, ich soll zusehen, dass mich niemand verführt. Aber der Herr wird es schon machen. Meine Brüder sind so lieb und meine Gemeinde ist so richtig. Da kann ja nichts schief gehen. Hallo. Und ich habe ein wesentliches Merkmal des wahren Jesus auch beschrieben einen Morgen. Und das ist der Jesus der Bibel. Ehrt die Schrift. Der Jesus der Bibel ehrt die Schrift und hat eine hundertprozentige Hingabe und ein hundertprozentiges Vertrauen in die Berechtigung und die Zuverlässigkeit der Schrift. Niemals würde er sagen, ja, es steht geschrieben, aber ihr müsst wissen, das ist alles ganz anders gemeint und jetzt erkläre ich euch mal, das könnt ihr alles beiseite lassen, jetzt sage ich euch, wie es richtig ist. Nein, Jesus hatte einen Respekt vor der Schrift, weil er wusste, das ist die Wahrheit. Die Schrift muss erfüllt werden. Die Schrift ist eingehaucht durch den Heiligen Geist. Das ist, was Jesus geglaubt hat. Und das ist, was er von dir erwartet, was du auch glaubst. Wir können nicht Jesus nachfolgen und sagen, ja, aber 1. Mose, Schöpfung, weißt du, ich habe ein bisschen studiert, Biologie, und da weiß ich ein bisschen mehr als Mose und das muss man differenzierter betrachten. Lass uns vorsichtig sein, wie wir Jesus nachfolgen. Jesus glaubte an die Schöpfung und nicht an Evolution. So, wenn Jesus an die Schöpfung geglaubt hat, dann was glaube ich an die Schöpfung? Vielleicht verstehe ich nicht alles, wie die Schöpfung passiert ist. Aber willst du sagen, du verstehst alles, wie die Evolution passiert ist? Das verstehen noch nicht mal die Wissenschaftler. Das sind nur Theorien. Halleluja. So, das hat Konsequenzen. Und wenn du einer Verkündigung glaubst von einem Menschen, der einen anderen Jesus dir erzählt, dann hüte dich. Dann wirst du infiziert werden. Du wirst etwas bekommen, was du nicht gebrauchen kannst und was dich enorm hindern wird. Wenn der falsche Geist dazukommt, zu dem Heiligen Geist, den wir haben, wird er im Laufe der Zeit unseren Weg des Gehorsams immer weiter beeinflussen. Und wir werden wegkommen vom Herrn. Wir werden wegkommen. Paulus sagt, Menschen fallen ab, indem sie Lehren von Dämonen zuhören. Sie fallen ab vom Glauben, indem sie Lehren, 1. Timotheus 4, Vers 1, sie hören Lehren zu von Dämonen. Also in der Endzeit, im Volke Gottes, werden Dinge verkündigt, die angeblich biblisch sind. Und es sind Lehren von Dämonen. Und die führen dazu, dass Menschen abfallen von Gott. Und deswegen wollen wir prüfen, deswegen wollen wir klar sein. Und auch wenn Paulus das hier in anderer Reihenfolge bringt, aber die Reihenfolge ist ganz einfach die Verkündigung von einem falschen Jesus und die Verkündigung eines falschen Evangeliums, das wir annehmen, führt dazu, dass wir einen falschen Geist bekommen. Und wenn wir einen falschen Geist haben, das Schrecklichste, was der religiöse Geist tun kann, er gibt dir ein gutes Gewissen, Dinge zu tun, von denen das Wort ganz klar sagt, dass es verboten ist. Und dann kommt jemand und sagt, aber in der Bibel steht, das ist nicht akzeptabel. Aber der religiöse Mensch ist von dem geschriebenen Wort nicht mehr erreichbar. Er sagt, ja, weißt du, ich habe Offenbarung, ich habe Einsichten, Gott hat zu mir gesprochen und in meinem Fall ist das alles ganz anders. Und so triffst du in der Seelsorge Leute, die sagen, ja, Gott hat gesagt, wir sind verheiratet, im Geist sind wir schon verheiratet und deswegen leben wir zusammen wie Mann und Frau. Hallo. Ehe ist eine Sache, das gehört in die Gemeinde. Und da sind Menschen, die beten und die wachen und die übernehmen Verantwortung. Und das ist nicht eine private Sache, weil Gott gesprochen hat und dann ihr beide da zu Hause. Das ist nicht die Ordnung Gottes. Oh, Samstagabend im Generalthema Verführung, nicht religiöse Verführung, sondern Verführung zu einem falschen und selbstsüchtigen fleischlichen Lebensstil. Samstagabend spreche ich über sexuelle Reinheit. Fällt mir gerade ein. Haben wir das schon mal angesagt. Super. Und morgen Abend spreche ich über die Wiederkunft Jesu. Viele scharren schon mit den Hufen und sagen, wieso sagt er nichts von der Entrückung? Glaubt er gar nicht an die Entrückung? Hallo, mein Ziel ist, dass wir begreifen, die Lehre über Endzeit ist so viel mehr als das Thema Entrückung. Entrückung ist wichtig, Entrückung wird stattfinden und wir werden lehren, was das Wort Gottes darüber sagt. Vielleicht ist es nicht ganz genau das, was du darunter dir vorgestellt hast, aber vielleicht hast du eine andere Sicht. Lass uns Freunde bleiben. Ich lehre das Wort und du prüfst das Wort. Und wenn ich etwas aus dem Wort sage, was deinen Überzeugungen widerspricht, lass uns in Ruhe über das Wort reden. Und wenn am Ende du sagst, du, alles, was du mir erklärt hast, schön und gut, trotzdem glaube ich, wie ich bisher geglaubt habe, ist das auch gut. Warten wir ein paar Jahre, 10 Jahre später, und das Licht wird so massiv scheinen, und wir werden in aller Klarheit alle lesen, was geschrieben steht, und wir werden nicht mehr behindert und mit Scheuklappen rumlaufen, weil wir irgendwie eine gewisse Prägung hatten. Nur weil die Mehrheit irgendetwas glaubt, heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Und was richtig ist, ist das Wort. Und das Wort Gottes gibt uns Antworten. Und wenn die dir dann nicht einleuchten, lass es stehen. Mach keinen Streit in deinem Herzen. Verwirf nicht alles andere. Wir können in Frieden nicht übereinstimmen in gewissen Punkten. Aber wenn es um die Wahrheit und um die Heiligkeit und um die Gradlinigkeit geht, wie man Jesus nachfolgt, da lass uns wenigstens übereinstimmen. Und der Rest wird kommen. Gott wird uns die Augen auftun. Amen. So, das war die Ankündigung für morgen Abend. Ankündigung erledigt. Super. Aber jetzt sind wir in diesem Thema. Ich muss endlich mal zum Punkt kommen hier. Jetzt sind wir in diesem Thema falscher Jesus, falsches Bild von Gott. Und das kann aus vielen verschiedenen Quellen kommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns gehört das zum Kulturerbe und es ist Pflicht eines jeden Gymnasiasten, Goethe zu lesen. Und da gibt es diesen furchtbaren Satz: wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So, das Rede von Erlösung, ja, das ist ja christlich. Es ist dämonisch, es ist teuflisch, weil die Erlösung hat nichts mit deinem Bemühen zu tun. Erlösung hat etwas zu tun damit, dass er seine Seele abgemüht hat und er für dich die Schuld getragen hat. Und du nimmst an, was er für dich getan hat. Erlösung ist nicht das Ziel von frommen Werke, die du tust mit Angst und Schweiß und hoffentlich am Ende reicht es. Das ist nicht Erlösung, das ist ein frommer Fluch und das hat mit Evangelium nichts zu tun. Und doch ist es Pflichtlektüre in unserem Land und alle Gymnasiasten müssen das lesen. Und sie lesen die Geschichte von einem Mann, der einen Pakt macht mit dem Teufel. Und das ist Kulturerbe. So, lass uns einige Dinge anschauen, Grundaussagen, die absolut stehen müssen, die absolut wichtig sind, wo Lügen über Gott einfach uns nahegebracht werden. Und ihr Lieben, das Thema ist näher, als du denkst. Manche von euch denken, hey, können wir nicht was Praktisches irgendwie hören? Verführung, du, die anderen, irgendwann oder vielleicht jetzt schon, aber wir sind doch eine biblische Gemeinde. Ich zeige euch einige Punkte, auf die wir achten müssen, wo Lügen, populäre Lügen über Gott uns angeboten werden. Und das kommt hinein bis in das Volk Gottes. Es kommt aus der esoterischen Ecke. Und ich möchte euch 4 Punkte geben, ich werde die mit Originalzitaten belegen. Die findest du in einem Buch und das heißt Die Hütte. Und es ist ein angeblich christlicher Roman. Und die Leute sind wild und Millionen lesen das und sind begeistert. Und sagen, wow, jetzt kenne ich endlich Gott. Und der Autor hat geschrieben, das Ziel dieses Romans ist, ein akkurates Bild von Gott zu zeichnen. Das ist ein Anspruch. Das heißt also, bitte, wenn da Dinge sind, die gegen die Bibel sind, sag nicht, ach, es ist nur ein Roman. Der Anspruch des Autors ist, er will ein akkurates Bild von Gott zeichnen. Bei diesem Wort müssen wir nehmen und dann müssen wir seine Aussagen prüfen am Worte Gottes. Und diese 4 Punkte, das betrifft nicht nur die Hütte, sondern das ist etwas, was grundsätzlich zu finden ist in dieser ganzen Esoterik-Schiene. Und erst seit einigen Monaten habe ich ein bisschen angefangen, mich zu beschäftigen. Und früher habe ich gedacht, ja gut, das ist irgendwie so eine Ecke. Ja, wenn du ein bisschen hineinschaust und siehst die Strategie und siehst die Pläne von Esoterik, ihr Plan ist, die Gemeinde zu übernehmen. Ihr Plan ist, die Gemeinde zu unterwandern und damit völlig außer Kraft zu setzen. Das ist ihr Plan. Und das müssen wir wissen. Und dann sind wir gewarnt und dann lassen wir diese Dinge nicht einfach heran an uns. Und egal, wenn unsere Freunde begeistert sind, wir sagen, ja, aber schau mal, hier ist, was die Bibel sagt. Eine populäre Lüge aus New Age. Es gibt viele Wege des Heils. Es gibt viele Wege des Heils und jeder muss seinen eigenen finden und alle sind richtig. Das ist eine ganz populäre Lüge. Aus der Esoterik. Es gibt viele Wege. Das ist zu eng, zu sagen, nur Jesus. Wenn du die Hütte einmal gehört hast, Zitate davon, dann siehst du, da gibt es eine Aussage gleich vorne, wo dir nahegebracht wird durch den Romanhelden. Das ist übrigens ein sehr fieser Trick, theologische Aussagen durch einen Romanhelden machen zu lassen. Weil wenn du den Autor haftbar machen willst und sagst, das habe nicht ich gesagt, das hat der Held von meinem Roman gesagt, ich denke ganz anders. Das ist ein gemeiner Trick, weil du ihn fast nicht backen kannst. Und da sagt der Held des Romans, der große Geist der Indianer, ist ein anderes Wort für den Gott der Bibel. Hallo. Hallo. Der Gott der Bibel ist nicht identisch mit dem großen Geist der Indianer. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine Lüge. Und in diesem Roman spricht dieser Hütten-Jesus, ich sage es echt absichtlich so, weil es nicht mein Jesus ist. Der Hütten-Jesus, da kommt Jesus vor und da kommt der Heilige Geist vor, da kommt der Vater vor. Und der Hütten-Jesus sagt, ich bin der beste Weg zum Vater. Jeder, der seine Bibel kennt, jeder, der weiß, was das wahre Evangelium ist, da muss sich alles aufstellen und da muss sagen, hey, hallo. Also ich erwarte, wenn ich hier sagen würde, wisst ihr, Jesus ist der beste Weg, dass es keine 10 Sekunden dauert, bis ich den Dienst der Ältesten erlebe, den Dienst der Handauflegung, einer rechts, einer links, und ich werde abgeführt und dann wird die Wahrheit noch einmal beleuchtet und hochgehalten. Wenn ich sage, also mit dem Flugzeug von Berlin zu kommen, ist der beste Weg, dann bedeutet das, wenn Sprache überhaupt irgendwas bedeutet, es gibt noch andere Wege, hierher zu kommen. Und wenn der Hütten-Jesus sagt, ich bin der beste Weg, dann ist es nicht mein Jesus, weil mein Jesus sagt, ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater auf einem anderen Weg. Niemand. Es gibt keinen anderen Weg. Ich bin der eine einzige Weg. Diese eine Aussage sollte einen wachen Christen, der Liebe hat zur Wahrheit, der Liebe hat zu Jesus, ausreichen, dass er sagt, okay, danke schön, dass ich gleich vorne mitkriege, klappt das Buch so, gib es zurück oder klopf's in die Tonne oder was auch immer und fertig. Ich bin nicht bereit, ein Buch zu lesen, wo mir Lügen über meinen Jesus erzählt werden. Ich bin nicht bereit. Weil Lügen, die ich mir anhöre und die ich nicht als Lügen entlarve und bekämpfe, sind eine Beleidigung für Gott. Ihr Lieben, darum geht es. Es geht nicht darum, ja, ich habe so ein schönes Gefühl gehabt bei dem Buch. Wie fühlt sich Gott, wenn du Ja sagst zu Lügen, die über ihn ausgesagt werden? Wie fühlt sich Gott? Wie geht's ihm dabei? Und das war absolut klar für die Apostel. In keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir selig werden sollen. Und eine der Hauptbastionen in der Schlacht, in der wir jetzt schon sind, ist, wer ist Jesus? Und wie kommt das Heil zustande? Und die Horden der Hölle machen sich auf und wollen uns einschüchtern oder überreden. Erst überreden und wenn das nicht funktioniert, dann kommt die Einschüchterung. Es ist die Zuckerbrot- und Peitsche-Methode. Erst kommt die süße Verführung und wer dem widersteht, wird die harte Verfolgung erleben. Das ist die Vorgehensweise. Erst werden wir gelockt, aber schau mal, das ist doch multikulturell und das bindet die anderen mit ein und da fühlen wir uns alle dann so schön eins und dann geht's uns doch gut und dann haben wir Frieden und da ist da kein Religionskrieg mehr. Die böse Religion ist ja immer schuld für all die Konflikte. Wir sind nicht Anhänger einer Religion, wir sind Anhänger eines herrlichen Mannes, der Gott ist. Halleluja, das ist was anderes als Religion. Wir haben eine Liebschaft, wir haben eine Beziehung, wir haben ein Herz, das brennt für den Menschen Jesus von Nazareth, der jetzt in einem verherrlichten Leib auf dem Thron Gottes sitzt. Ein Mensch sitzt auf höchster Stelle im Universum und hat die Wundmale in der Hand. Und übrigens, nur er hat die Wundmale, nur Jesus wurde Mensch. Das fällt mir jetzt gerade nebenbei an. In der Hütte wird erzählt, auch der Vater, auch der Heilige Geist sind inkarniert und sind mitgekreuzigt worden. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott hat seinen Sohn gesandt und Gott, das Wort, wurde Fleisch. Und er hat unseren Platz eingenommen am Kreuz. Und er ist Mensch geworden und er hat die Wundmale. Der Vater hat keinen physischen Leib, der Vater hat keine Wundmale. Der Heilige Geist hat keine Wundmale. Das ist eine Lüge. Aber nicht so zentral wie diese Dinge, die ich dir jetzt hier noch vorlege. Nächste Lüge aus der Esoterik, populäre Lüge über Gott. In seiner Liebe nimmt Gott alle Menschen an und gibt Gnade für alle. Das hört sich auch nett an, aber ist nicht, was die Bibel sagt. Gott nimmt diejenigen an, die von ihrem falschen Weg umkehren, die sagen, ich habe ohne und gegen Gott gelebt und das war verkehrt und ich bin ein sündiger Mensch und ich verdiene die Hölle. Und ich beuge meine Knie und ich empfange, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für mich getan hat. Und ich mache ihn nicht nur zu meinem Retter, auch zu meinem Herrn. Wer das tut, wird von Neuem geboren. Das ist was anderes als Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Er wird von Neuem geboren. Er wird Kind Gottes. Und da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Geschöpf Gottes und Kind Gottes. Nirgendwo in der Bibel werden Unerrettete genannt Kinder Gottes. Nirgendwo. Kinder Gottes heißt, man ist von Gott gezeugt, durch das Wort, durch den Heiligen Geist und man gehört zur Familie Gottes. Alle sind eingeladen und sie dürfen kommen unter der Bedingung, dass sie umkehren. Gott gibt Gnade den Demütigen. Gott gibt nicht Gnade allen Menschen, das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott bietet allen Menschen Gnade an. Aber bekommen tun sie sie, wenn sie sich demütigen. Wenn sie sagen, ich bin ein Sünder, ich verdiene die Hölle. Aber ich empfange als Geschenk, dass er meinen Platz eingenommen hat. Das ist der Eintritt. Und einen anderen Eintritt in das Reich Gottes gibt es nicht. Und wenn jemand sagt, alle Menschen sind Kinder Gottes, das ist eine religiöse Lüge. Was findest du zum Beispiel auf der Website einer sehr populären und auch von pfingstlich-charismatischen Leuten umworbene Bewegung, Fokularbewegung, eine Laienbewegung in der katholischen Kirche, auf ihrer Website, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist eine religiöse Lüge. Und wir können nicht unser Profil behalten. Wir können nicht Gott die Ehre geben, wenn wir schweigen oder sogar die Lüge anerkennen. Wenn wir die Wahrheit lieben, müssen wir die Lüge Lüge nennen. Wir müssen. Du kannst nicht die Wahrheit lieben und sagen, ja, das ist nicht ganz so, wie ich es sehe und wie ich es glaube. Aber der Mensch glaubt ja auch und wir wollen ja niemand seinen Glauben absprechen. Ihr Lieben, das war nicht die Sicht Jesu, das war nicht die Haltung der Apostel. Und warum soll es unsere Haltung sein? Warum? Wir sind Nachahmer von Paulus. Seid meine Nachahmer, sagt er. So, wir machen es wie er. Und da gab es keine Grauzone bei ihm. In diesem Roman, die Hütte, es gibt keinerlei Hinweis auf eine Bekehrung des Mörders. Und Gott sagt angeblich, er ist mein Sohn, ich möchte ihn erlösen. Was ein Widerspruch in sich ist. Wenn er sein Sohn ist, ist er erlöst. Und wenn er nicht sein Sohn ist, dann ist er nicht erlöst. Aber wenn Gott sagt, er ist mein Sohn und ich möchte ihn erlösen, dann ist das nicht mein Gott, weil mein Gott ist nicht verwirrt. Mein Gott sagt, ich möchte ihn erlösen. Ja, Gott möchte Mörder erlösen, ja. Aber bevor sie erlöst sind, sagt er nicht, das ist mein Sohn. Und bitte denke hier niemand, na heute werden aber Haare gespalten. Also heute ist es ja nun wirklich extrem. Also das ist ja die ultimative Pingeligkeit. Wahrheit ist kein Spaß, ihr Lieben. Wahrheit ist nicht eine Nebensache. Wahrheit ist das Fundament unserer Beziehung zu Gott. Er ist die Wahrheit. Wir haben den Geist der Wahrheit. Und Lüge kommt vom Vater der Lüge. Mit Lüge rumzuspielen ist keine Kleinigkeit. Und darum bin ich da so streng und so wenig flexibel. Ein dritter wichtiger Punkt von einem falschen, religiösen, liberalen, esoterischen Gottesbild. Wegen seiner großen Liebe hat Gott keinerlei Forderungen an die Menschen. Denn Gebote und Forderungen sind Druck und Gott ist Liebe und bei Gott gibt es keinen Druck. Ach, hört sich das schön an. Zitat aus der Hütte. Hör genau zu, was du jetzt hier hörst. Wenn du mit dem Gedanken spielst, du solltest dieses Buch auch lesen, hör dir diese Zitate an und dann triff eine gesunde Entscheidung. Hier ist also ein Gespräch von dem Held, von diesem Mac dort mit Gott. Und er sagt, lieben wir deshalb Gesetze und Vorschriften so sehr, weil sie uns eine gewisse Kontrolle über das Leben geben, fragte Mac. Es ist noch viel schlimmer, sagte Sarah. Achtung, der Heilige Geist ist ein indisches Fräulein in diesem Buch. Ja, es ist sehr merkwürdig. Und Sarayu ist also der Name von dieser Frau und sie soll den Heiligen Geist darstellen. Ja. Gesetze verleihen euch die Macht, über andere zu urteilen und euch ihnen überlegen zu fühlen. Ihr glaubt, ein rechtschaffeneres Leben zu führen, als jene, die ihr verurteilt. Regeln aufzustellen, jetzt hört uns zu, besonders in der subtileren Form von Verantwortung und Erwartung, ist ein vergeblicher Versuch, Sicherheit aus Unsicherheit zu erzeugen. Und ganz im Gegensatz zu dem Bild, das ihr euch von mir macht, sagt angeblich der Heilige Geist, liebe ich die Unsicherheit. Das englische Wort dort im Original ist Uncertainty, Unwägbarkeit, Unbestimmtheit. Lieben, der Heilige Geist ist das ganze Gegenteil von jemand, der Unsicherheit und Unbestimmtheit liebt. Das ist eine Beleidigung des Heiligen Geistes, zu sagen, der Heilige Geist liebt die Unbestimmtheit, die Unwägbarkeit. Das ganze Gegenteil ist wahr, aber es kommt noch dicker. Also, Regeln und Gebote können euch keine Freiheit geben, sie haben nur die Macht anzuklagen und zu verurteilen. Augenblick mal, Mac wurde plötzlich klar, was Sarayu da gesagt hatte. Soll das heißen, dass Verantwortung und Erwartung auch nur eine Form von Regeln sind und dass wir durch Jesus von ihnen befreit sind? Habe ich das richtig verstanden? Stimmt genau, sagte Papa. Wir sind angeblich nach diesem Roman von Verantwortung befreit. Zeige mir eine Gemeinschaft, ob das ein Kaninchenzüchterverein ist oder ob das eine Gemeinde ist oder irgendetwas anderes, die funktionieren zusammen und an einem Thema arbeiten und in eine Richtung sich bewegen und ein Ziel haben, in der es nicht Verantwortung und Erwartung gibt. Zeige mir eine Gemeinschaft. Verantwortung und Erwartung ist das Grundgerüst von einer konstruktiven Gemeinschaft. Und es ist kein Druck und es ist nicht ungerecht, wenn ich Erwartung habe von dem, der hier den Schlüsseldienst hat, dass der da ist, bevor alle anderen da sind. Weil draußen ist es kalt und wir stehen in der Kälte. Das ist nicht eine Ungerechtigkeit und eine Bosheit von der Leitung, von dem Schlüsselmann zu erwarten, dass er pünktlich ist. Das ist eine Form der Liebe. Und so geht es tausend Dinge weiter. Wir sagen, ja, morgen bringe ich das Essen und du bringst es nicht. Ja, ich fühlte mich anders geleitet. Von diesen religiösen Spinnern haben wir genug, ihr Lieben. Eine Gemeinschaft funktioniert nicht, wenn wir Erwartung und Verantwortung preisgeben. Es ist berechtigt, Erwartungen zu haben und Verantwortungen zu verteilen. Was unberechtigt ist, ist, ich sage nicht, was ich von dir erwarte, aber ich erwarte es. Und wenn du es dann nicht erfüllst, dann bestrafe ich dich dafür. Das ist ungerecht. Aber wenn es klar definiert ist, welche Erwartung habe ich, welche Verantwortung hast du, dann ist das nicht Druck. Und hier wird uns eine Freiheit vorgegaukelt, die es nicht gibt, ihr Lieben. Ein Bild von Gemeinde wird hier gemalt. Überhaupt, Gemeinde kommt in diesem Buch sehr schlecht weg. Sehr schlecht weg. Und ja, es gibt Missbrauch und es gibt falsche Formen von Leiterschaft. Aber es gibt immer noch das Echte. Und das suchen wir und in das hinein entwickeln wir uns. Und wir können nicht wegen Missbrauch sagen, jetzt sind wir frei und wir haben keine Leiterschaft mehr. Ich bin missbraucht und deswegen ist von mir nicht zu erwarten, dass ich jetzt ein verbindliches Leben führe. Hallo. Wie viele Christen trifft man, die ihr Missbrauchtsein wie eine Monstranz vor sich hertragen? Eine heilige Sache. Ich bin missbraucht. Von mir kannst du nicht erwarten, was man von einem normalen Kind Gottes erwarten kann. Wenn du missbraucht wurdest, ist das keine lächerliche Sache. Ich weiß, was geistlicher Missbrauch ist. Und ich weiß, wie tief das geht. Aber wenn du missbraucht worden bist, da ist ein Heiler. Lass dich heilen und nimm das nicht als eine Ausrede für einen unverbindlichen, unverantwortlichen Lebensstil. Wenn du missbraucht worden bist, da ist Heilung. Halleluja. Und das hat ganz viel mit Wahrheit und mit Vergebung zu tun und mit Heilung zu einem neuen Vertrauen. Halleluja. Durch Jesus sind wir von Verantwortung und Erwartung befreit. Das ist Anarchie, ihr Lieben. Das ist Anarchie. Wenn du das lebst, ist Anarchie. Da macht hier jeder, was er will. Wir sagen, um 10 Uhr fangen wir an. Ja, aber weißt du, das kannst du von mir nicht erwarten. Ich bin ja frei und Gott hat mich anders geleitet. So kann man alleine auf der Insel mit der Palme sein Leben leben, aber nicht zu zweit, zu dritt oder zu 300. Das ist nicht möglich. Und es ist eine wunderbare Botschaft für das Fleisch. Von dir wird nichts mehr erwartet. Und wenn da Leiter was von dir erwarten, dann sind das böse Leiter. Und auf die brauchst du nicht zu hören. Ihr Lieben, dieses Buch ist so gefährlich. Da ist ein Unterton des Zersetzens drin. Und wenn du das nicht mitkriegst, hast du keine geistige Unterscheidung. Entschuldige. Ein bisschen wenige Seiten weiter, 3 Seiten weiter. Du kannst das Konzept haben mit Seitenangabe. Dann kannst du das Buch aufschlagen und du kannst das nachlesen. Ich erzähle dir hier nichts vom Pferd. Sondern das sind Fakten. Die kann jeder von euch prüfen. Ein paar Seiten weiter, wieder in diesem Gespräch, Mac fragt, willst du damit sagen, dass ihr überhaupt keine Erwartungen an mich habt? Darauf antwortete Gott, mein Liebling, ich habe niemals irgendetwas von dir oder einem anderen Menschen erwartet. Ach, wie nett. Wie hast du Respekt vor einem Gott, der nicht Gott sein darf und der nicht von dir etwas erwartet? Das ist hier ein netter Kumpel, aber nicht der heilige Gott der Bibel. Das ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht was, ist mir auch egal, aber nicht der Gott, der mich errettet hat und der mir dieses Buch gegeben hat. Niemals, niemals. Die Bibel ist absolut klar, dass Gott etwas erwartet von Menschen. Absolut klar. Paulus sagt, Apostelgeschichte 17, Gott gebietet, wenn er gebietet, hat er Erwartung, oder? Gott gebietet, dass alle Menschen an allen Orten Buße tun, dass sie umkehren, ihre Gesinnung total ändern. Gott gebietet etwas. Gott hat Erwartungen an die Menschheit. Ich lese gerade ein wunderschönes Buch, aber leider auf Englisch. What Jesus Demands from This World. Da geht einer voll rein gegen diese humanistische Prägung. Ja, das ist ja der Jesus ist ja der Gott der Christen und was habe ich mit Jesus zu tun? Jesus erwartet von der Welt, dass sie zu ihm kommen, dass sie an ihn glauben. Es ist Sünde, nicht an Gott zu glauben. Das ist, was die Bibel sagt. Es ist verkehrt. Und das ist hier der nette Onkel. Der sagt, mach doch, was du willst. Wir haben niemals irgendeine Erwartung an dich. Ach, dann bin ich ja beruhigt. Dann ist ja gut. Dann habe ich jetzt meinen Frieden. Dann ist der Druck weg. Viele Leute reden, wenn sie von klaren Ordnungen Gottes hören, von klaren Anweisungen, von klaren Geboten, von den Ordnungen im Haus Gottes, sie reden von Druck. Weißt du, wo der Druck herkommt? Sie drücken gegen die Wahrheit. Und darum erleben sie in sich Druck. Sie widerstehen der Wahrheit. Das ist wie eine Katze, den man von hinten nach vorne streichelt. Und manche Christen in der Verkündigung fühlen sich so, dass ihnen von hinten nach vorne gestreichelt wird und alles ist ihnen so. Ich sage, weißt du was, die Lösung ist einfach, dreh dich um. Und dann schnurrst du, weil du die Streicheleinheiten genießt. Halleluja. Ja, ich fühle Druck. Ja, Bruder, dreh dich um. Ordne dich unter, gib dich Gott, lass Gott Gott sein. Erlaube, dass der Gott der Bibel dich regiert. Und dann weißt du, dass seine Gebote der Weg in die Freiheit sind. Aber eine Freiheit ohne Ordnungen, ohne Gebote, ist eine philosophische Idee. Und die hat mit der Freiheit der Kinder Gottes 0, nichts zu tun. Unsere Freiheit besteht darin, dass wir endlich befreit sind, das Richtige tun zu dürfen. Zu gehorchen. Unsere Freiheit ist die Freiheit, Gott zu gehorchen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. Und das ist das wahre Evangelium. Und an vielen Ecken wird heute etwas angeboten, was dem Fleisch entgegenkommt, aber was mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Und so leider auch mit diesem Buch. Es kommt noch heftiger. Hier wird angeblich der Gott in diesem Roman. Er sagt, ich brauche die Menschen nicht für ihre Sünden zu bestrafen. Das ist jetzt Punkt 4, weil du Punkte gemacht hast. Der 4. Punkt ist, weil Gott Liebe ist, wird er auch keine Menschen bestrafen. Na, das ist ja eine tolle Botschaft. Aber nicht die Wahrheit. Gott wird Menschen bestrafen. Und weil das manchmal so wenig betont wird und weil wir irgendwie zu sehr irgendwie schon angepasst sind, es irgendwie den Menschen nett zu machen, lass mich einige Zitate bringen. Es heißt erstmal von Jesus, wegen des Vergehens seines Volkes hat Gott ihn bestraft. Übrigens, interessanterweise, der Autor von diesem Roman, kannst du nachlesen im Internet, in einem Interview, er leugnet, dass der Vater Jesus am Kreuz bestraft hat. Er leugnet das. Und so in diese Richtung geht auch der Roman. Aber die Bibel ist ganz klar, wegen der Vergehung des Volkes hat Gott ihn bestraft. Gott hat Jesus bestraft, weil er sonst uns hätte in die Hölle werfen müssen. Die Strafe liegt auf ihm. Auf das wir Frieden haben. Der Preis für unseren Frieden ist die Strafe, die er getragen hat. Gott hat nicht einfach mit der Hand gewedelt und hat gesagt, die Sünde ist vergeben. Sondern um gerecht und heilig zu bleiben, hat er die versprochene Strafe für Sünde an seinem eigenen Sohn vollzogen. Das ist Evangelium. Und nur dann kriegen wir eine Ahnung von der Ernsthaftigkeit von Sünde und von der großen Gnade. Weil niemand und nichts hat Gott veranlasst, das zu tun. Er hätte sagen können, ich habe es euch gesagt, der Tod ist der Sold der Sünde, ihr habt gesündigt, das war's. Niemand hätte Gott anklagen können, er ist ungerecht, niemand. Aber Gott ist nicht nur gerecht, er ist barmherzig. Und er hat diese furchtbare Strafe des getrennt und des abgeschnitten Seins von ihm selbst auf seinen Sohn gelegt. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. So die Idee, Gott straft nicht, klingt nett, aber ist nicht die Bibel. Und einige wenige Schriftstellen. Zweiter Petrus 9, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichtes, wenn sie bestraft werden. Das ist nicht ein Bibelvers, der in großem Maße bekannt ist, aber es ist Bibel. Das ist das Wesen Gottes. Gott bestraft am Ende. Wenn der Herr kommt, 2. Thessalonicher 1, Vers 7, dort redet er von der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel. Herr mit seinen Engeln, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Gott übt Vergeltung an denen, die dem Evangelium nicht gehorchen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob wir zum Heiden sagen, ach bitte glaub doch an Jesus, sei doch so lieb und nimm ihn doch an. Oder ob wir sagen, weißt du, du bist auf einem gefährlichen Weg. Und wenn du keine Errettung ergreifst, gehst du für immer verloren. Aber Gott hat für dich einen Weg gemacht. Und du musst zurückkommen, du musst um deiner Willen, um Gottes Willen, um der Wahrheit Willen, du musst umkehren. Das ist etwas total anderes. Und wir haben viele Verkündigungen gehabt, die nicht durchdrungen waren von dieser Heiligkeit Gottes. Und darum haben wir auch so wenig durchschlagende Resultate. Und das, was der Schatz der ersten Christen war, ein Wort zu haben, das Herzen durchbohrt, findest du heute fast nirgendwo mehr. Aber sie haben das gehabt. Da konnte Petrus predigen, da konnte Stephanus predigen und die Herzen wurden durchbohrt. Das ist, was wir brauchen. Wenn du Evangeliumsverkündigung liest von 200 Jahre zurück, 300 Jahre zurück, dann siehst du, die haben ganz anders das Evangelium verkündigt und mit anderer Kraft und mit anderer Wirkung an den Herzen. Mit anderer Kraft. Und vielleicht hat die Wirkung und die ausbleibende Wirkung unserer Verkündigung etwas mit der Botschaft zu tun. Ich glaube schon. Und wir brauchen eine Offenbarung, worum es geht. Es geht um die Ewigkeit. Es geht tatsächlich darum, dass Menschen verloren gehen. Und das ist nicht, was Gott will. Und darum lädt er alle ein. Darum konfrontiert er alle mit ihrem falschen Weg. Hier heißt es weiter im Vers 9. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Und bei all diesen furchtbaren Aussagen müssen wir einen Gott sehen, dessen Herz dabei schwer ist. Niemand leidet mehr über einen Sünder, der in die Hölle geht, als unser Gott. So, da brauchen wir Offenbarung über das Herz Gottes, über das Erbarmen Gottes. Und wir wollen nicht sagen, ja, Gott ist Liebe und weil er Liebe ist, deswegen gibt es keine Konsequenzen. Nein, wir brauchen beides. Wir brauchen die ganze klare Sicht. Und wenn irgendjemand dir erzählt, Gott hat zu mir gesprochen, ich brauche Menschen nicht zu bestrafen, die Sünde trägt ihre eigene Strafe in sich. Das ist nicht der Gott der Bibel. Die Sünde bringt negative Konsequenzen, schon im irdischen Leben, und hat ein Element von Strafe in sich. Aber Gott sagt nicht, ja, die Sünde hat schon die Strafe, jetzt brauche ich nicht zu bestrafen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Es ist eine Lüge. Und es ist interessant zu sehen, was für ein geistlicher Konflikt entsteht, nur wegen eines Romans. Es ist interessant. Genau das, was Paulus gesagt hat, Fabeln haben das Potenzial, Streit zu erzeugen. Genau das siehst du in unseren Tagen. Das Internet, die Foren sind voll von Diskussionen, von Pro und Contra. Geh da mal rein und du staunst, was dort Leute sagen. Ein Zitat fällt mir gerade ein, habe ich vor kurzem gelesen. Eine Frau sagt, auf dieses Buch habe ich 40 Jahre meines Lebens gewartet. Hallo, ein Roman? Und du bist gläubig und du hast 40 Jahre auf ein solches Buch gewartet? Was hast du gemacht die ganzen Jahre? Und dann geht's weiter. Ich bin absolut überzeugt, dass es vollkommen inspiriert ist vom Heiligen Geist. Vor und nach den Heiligen Schriften, egal wie wertvolle geistliche aufbauende Literatur, gab es niemals etwas, was voll und ganz vom Heiligen Geist inspiriert war. Keine Predigt, keine Lehre, kein Buch, kein gar nichts. Was ist das für eine Sichtweise? Und dann dankt sie dem esoterischen Verlag und wünscht ihm Gottes Segen. Hallo, der dieses Buch rausgebracht hat, dass er noch weiter im Segen wirken möge. Hallo. In einer Gemeinde habe ich diesen Satz gehört. Das musst du dir mal vorstellen. Jemand sagt, der von diesem Buch so begeistert ist, wer die Hütte ablehnt, ist religiös. Denk mal über so eine Aussage nach. Also der Religiosität ist ja eine Art, mit Gott zu leben, nach eigenen Bedingungen, nach eigenen Vorstellungen. Unabhängig davon, was die Bibel sagt. Das ist das Wesen von Religiosität. Jetzt auf einmal ist der Maßstab nicht die Bibel, sondern die Hütte. Und wenn du die Hütte ablehnst, bist du religiös. Da siehst du, was für ein Streitpotenzial in diesem Buch ist. Ihr Lieben, das ist nicht normal. Das hat etwas Übernatürliches, dieses Buch. Aber nicht von Gott. Nicht von Gott. Und wenn du siehst, wie Gläubige, denen du solche Wahrheiten darlegst, wie ich das heute Abend versuche, reagieren, die Fan von diesem Buch sind. Hoho, da kriegst du E-Mails, da kriegst du Fanpost. Da wird es richtig interaktiv und da sprühen die Funken. Aber Leben, Wahrheit ist Wahrheit. Und ich sage das nicht, um irgendjemanden zu verdammen, irgendjemanden zu verurteilen, sondern ich sage das in der Art, bitte wacht auf, bitte nehmt das ernst. Sag nicht, ach, ist nur ein Roman, mich interessiert es nicht, naja, ist nur ein Roman. Es ist ein Buch, das Lügen über Gott verbreitet. Und das sollte in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Haus keine Rolle spielen. Ich möchte in meinem Haus nichts haben, was meinen Gott beleidigt. Manchmal auf meinen Reisen, ich komme so in Häuser von Gläubigen und da sehe ich da Dinge wie goldene Buddha-Statue. Ich sage, hallo. Ja, das haben wir aus Thailand als Souvenir mitgebracht. Ich sage, weißt du, was das ist? Weißt du, wofür das steht? Ach, das ist nur ein nettes Souvenir. Und der Nächste bringt irgendwelche dämonischen Fratzen mit holzgeschnitzten Dinger aus Afrika und hängt die sich dahin. Sag, hallo, klingelt da nichts bei dir? Spürst du da nicht, dass das nicht passt? Wir müssen Gott kennenlernen. Unterscheidung ist Mangelware geworden in unserer Zeit. Und Unterscheidung bekommen wir, wenn wir uns dem Wort verpflichten und erlauben, dass das Wort uns von unseren irrigen Überzeugungen losmacht. Und wir immer tiefer eindringen in die echte Gemeinschaft mit Gott. Und wir wissen aus der Erfahrung, auch aus dem Gefühl heraus, wie Gott sich anfühlt. Immer in Übereinstimmung mit dem Buch. Das ist Unterscheidung. Und lerne auf deinen Geist zu hören, wenn du in einer Predigt bist, wenn du ein Buch hörst, wenn Leute dir irgendwas erzählen und in dir sagt alles, hallo, aufwachen, ja, die rote Lampe, piep, 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 ja, dann sagt, ach, ich schon wieder, was habe ich jetzt hier wieder, das ist doch so ein schönes Buch und alle sind happy und ich schon wieder. Lerne auf deinen Geist zu hören. Da ist der Heilige Geist und Johannes sagt, ihr habt die Salbung und die Salbung lehrt euch alles. Und du musst in Kontakt kommen mit dem Heiligen Geist. Und er hat eine Meinung zu Dingen. Und ohne, dass du es verstehst und ohne, dass du es begründen kannst, und du musst es auch nicht für andere begründen, wenn es eine Entscheidung für dich selber ist, wenn du spürst, da passt etwas nicht und in dir sagt der Heilige Geist, Finger weg, dann tust du, was der Heilige Geist dir sagt. Und du wirst nicht mehr mit Argumenten kommen, aber Millionen andere finden das okay. Das ist kein Argument. Durch die Kirchengeschichte war die Masse der Gläubigen auf dem falschen Weg. Das ist die Lehre, die du ziehen musst aus Kirchengeschichte. Die Masse der Gläubigen war in Irrtümern verstrickt und ist es heute immer noch. Und wir folgen dem Heiligen Geist, der das Wort der Wahrheit nimmt und uns lebendig macht. Und für jede Offenbarung, die er dir gibt, erwartet er einen Schritt. Für manche von euch ist heute der Mülleimer ein bisschen voller. Weil da ein Buch, was du teuer gekauft hast, da reinkommt. Sagst, so viel Geld habe ich ausgegeben, jetzt soll ich das in die Tonne kloppen. Ja, möchtest du den Nächsten damit vergiften? Oder was willst du tun? Auf Apostelgeschichte sehe ich, die haben die Bücher zusammengetragen von ihrer ganzen Zauberei und haben das alles abgefackelt. Und als sie das alles verbrannt haben, dann haben sie gerechnet, wie viel das war. Clever, nicht wahr? Erstmal brennen wir alles. Komm, Bruder, hör auf, kann nicht rechnen. Wir machen ein Feuer. Wenn alles verbrannt ist, dann können wir noch rechnen. Die waren clever. Erst verbrannt und hinterher gerechnet. Wir würden erst rechnen und dann nicht verbrennen. So, es gibt so viele Schriftstellen, die das betonen, dass sehr wohl aus Liebe und um seiner Gerechtigkeit willen Gott straft. So, das waren vier Grundlügen über Gott, die absolut typisch sind. Wenn du in einen Esoterikladen gehst und da werden dir Bücher angeboten über Gott, du findest diese Elemente. Gott hat viele verschiedene Wege, Gott ist nicht exklusiv, Gott ist nicht irgendwie so eng, viele Wege führen zum Heil und Gott ist Liebe, Gott liebt alle und nimmt alle an und er erwartet auch gar nichts und es gibt keinerlei Konsequenzen. Das sind die typischen Merkmale von New Age Lehre über Gott. Und das hat mit dem Gott der Bibel, auch wenn sie Gott sagen, auch wenn sie Christus sagen, in New Age wird sehr viel von Christus gesprochen. Jetzt habe ich mir ein Buch kommen lassen von einer der Uromas von der ganzen New Age Geschichte, Bailey. Die schreibt ein Buch, die Wiederkunft Christi. Denkst du, na klasse, eine von uns. Ja, aber schau, von welchem Christus sie spricht. Und es ist nicht der Christus, dem wir nachfolgen. Aber sie verwenden diese Worte. Und früher habe ich gedacht, das sind zwei parallele Dinge. Jetzt habe ich verstanden, dahinter ist ein Plan, die Gemeinde zu unterwandern und die Gemeinde zu zersetzen von innen heraus. Indem mit den gleichen Worten wir sagen, ah ja, Christus, ich auch, okay, gut. Und wir nehmen diese Dinge an und sie kommen in unsere Gemeinde. Und es gibt ganze Gemeinden, die machen Seminare jetzt über die Hütte, machen besondere Abende und sie lesen die Hütte. Du müsstest das sehen, was ich da für Post kriege und was die Leute da schreiben und was da vorgeht. Das ist ein Fieber, eine Hysterie ist das. Als wenn Gott Jahrtausend nicht gesprochen hat und auf einmal, jetzt wissen wir, wie Gott ist. Das kann doch nicht sein. Und wie will man lernen von jemandem, der leugnet, dass Gott seinen Sohn bestraft hat? Was willst du von diesem Menschen lernen über Gott? Ich möchte nichts von diesen Menschen lernen. Und da sind eine ganze Menge gute Dinge. Und das ist, was die Leute verwirrt. Das sind eine ganze Menge Aussagen in diesem Buch. Die würdest du unterschreiben und die würde ich auch unterschreiben. Sondern na bitte. Und weißt du, sagen dann die Leute, du musst es machen wie beim Hühnchenessen. Du isst das Fleisch und die Knochen, die tust du beiseite. Ich sage, netter Vergleich. Aber was ist, wenn es hochkonzentriertes Gift ist, was einfach in die ganze Speise gemischt ist. Und das ist kein Knochen, den du rausnehmen kannst, keine Fischgräte, sondern es ist Gift. Und du sagst, oh, wunderbares Fleisch, wunderbares Gemüse, herrliche Kartoffeln, köstliche Soße, wunderbar. Aber das Gift hat alles durchdrungen. Und das Gemüse ist gesund, jawohl. Aber das Gift wird dich töten. So, der Hühnchenvergleich ist ein bisschen billig. Der Teufel ist nicht so blöd. Die Lüge wird unter ein paar richtige Sachen gemischt. Und wir sagen, ja, das ist so, das ist so, das ist so. Damit wir von den richtigen Sachen überzeugt sind und uns öffnen und sagen, okay, dann ist alles gut. Wahrheit setzt zerstörerische, dämonische Kräfte frei. Davon bin ich absolut überzeugt. Absolut. Und Gott gibt dir nicht das Recht und nicht die Freiheit, mit Lüge rumzuspielen, Lüge zu verbreiten, andere zu überreden, sich damit zu beschäftigen. Gott gibt dir nicht die Freiheit, sondern sagt, Hände weg von Gift, was deinen Glauben zerstören wird. Hände weg. Vor einem Gott, der nichts von dir erwartet, wirst du keinen Respekt mehr haben. Und das ist genau die Zielrichtung. Das Herz der Gemeinde wird getroffen. Weg von der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Geradheit Christus gegenüber. Das ist die Strategie Satans. Lass uns beten. Wir danken dir, heiliger Gott, dass du kämpfst für die Wahrheit. Und dein Wort sagt, dass dein Sohn aufgefordert wird, sein Schwert um die Hüfte zu gürten und aufzustehen und in den Krieg zu ziehen für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Und wir danken dir, dass du nicht neutral bist. Wir danken dir, dass du die Wahrheit liebst und die Lüge ablehnst und hasst. Weil du weißt, welche Zerstörung durch angenommene Lüge kommt. Und du willst uns bewahren, du willst die Gemeinde bewahren vor dem Ansturm der Lüge, der hineindringt mit subtiler Macht und will die Kanzeln erobern, will die Lieder erobern, will die Büchertische erobern, will die Gespräche erobern. Aber Herr, wir begreifen, dass wir in einem Krieg sind. Und wir nehmen die Herausforderung an. Und auch wenn wir uns bei Freunden und bei Verwandten oder bei anderen unbeliebt machen, Herr, wir wollen beliebt sein bei dir. Wir wollen deine Ehre, wir wollen dich erfreuen, wir wollen lieber Menschen enttäuschen, aber dich erfreuen, indem wir zur Wahrheit stehen als umgekehrt. Du bist uns wichtiger und was du denkst über uns, ist das Allerwichtigste. Und wir wollen nicht windelweich sein und angepasst und neutral und es allen recht machen. Wir wollen es dir recht machen. Das ist unsere Berufung, dir zu gefallen in allen Dingen. Das war das Herz des Apostels und das muss unser Herz sein. Und wir begehren ein solches Herz. Und wir begehren eine Entschiedenheit, dass wir mutig werden und Lüge, Lüge nennen und aufstehen gegen das, was ich erhebe, gegen die Erkenntnis deines einzigartigen, wunderbaren Wesens. Wir gehören dir. Du hast einen hohen, absolut unbegreiflichen Preis bezahlt, um uns zu haben. Vater, wir wollen das nicht verspielen. Wir wollen jetzt nicht nachlässig sein, gleichgültig sein, passiv sein, tolerant sein gegenüber den Dingen der Lüge, sondern wir wollen messerscharf sein, weil wir deine Nachahmer sein sollen und dürfen. Und in dem Maße, wie wir das tun, wird dein Lohn mit uns sein und du wirst uns ehren. Vater, wir danken dir für den Heiligen Geist, wir danken dir für das geschriebene Wort. Und wir danken dir, dass wir uns schützen können vor Verführung. Niemand muss Angst haben, Opfer zu werden der nächsten Welle. Niemand muss das befürchten, sondern wir alle kommen näher zu dir und bauen unseren Glauben auf der Grundlage der Schriften. Und unser Bild von dir darfst du uns geben. Nicht die Welt, nicht der Teufel, sondern du. Wir gehören dir allein. 100%. Und wir danken dir, dass du uns einlädst, Teil der Braut zu sein, die brennt voller Leidenschaft, die Lüge nicht ertragen kann und die dich genießt mit unaussprechlicher Freude. Das ist unser Vorrecht. Und wir danken dir, dass du uns dazu eingeladen hast. Halleluja. Und ich segne jetzt diese Gemeinde, ich segne alle Gespräche, die jetzt vielleicht notwendig sind. Ich sage Frieden, Frieden, der Friede Gottes kommt über uns. Halleluja. Wir danken dir. Amen. 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 Es war, glaube ich, lange heute.